Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, dass trotz der Konkurrenz durch ein Fußballmatch, wie ich gerade gehört habe, doch relativ viele Leute erschienen sind, noch dazu zu so einem sperrigen Thema. Und da kann ich eigentlich dem Verlagsleiter, dem Werner Reichel, nur sehr danken, dass der das Timing diesmal so perfekt geschafft hat. Er hat mich vor einigen, wie lange ist her, einen Monat oder zwei Monate angesprochen. Du hast doch so viel schon geschrieben auf Express und auf anderen Plattformen über Inflation. Möchtest du nicht ein Buch schreiben? Und zwar ein kurzes, knackiges. Ursprünglich war das gedacht als Streitschrift. Jetzt ist es halt, steht nicht Streitschrift drüber, sondern es ist halt ein der Inflation gewidmetes Buch. Und wir hätten den Zeitpunkt eigentlich gar nicht besser treffen können. Nicht? Weil gerade jetzt auch die Mainstream-Medien mittlerweile erkannt haben, dass da irgendwas im Busch ist, die ja das lange Zeit nicht so sehr behandelt haben. Und anscheinend kommen inzwischen auch die Notenbanker drauf, zumindest jenseits des großen Teichs, dass man vielleicht doch mit der lockeren Geldpolitik einmal Schluss machen sollte und wäre zu hoffen, dass auch irgendwann einmal die Frau Lagarde draufkommt, dass das keine schlechte Idee wäre, wenn man einmal auf die Bremse steigen würde. Was soll ich als Einleitung sagen? Wir leben in dem, was die Chinesen jemanden zu wünschen pflegen, mit dem sie es nicht gut weinen, nämlich in interessanten Zeiten. Also erst die Pandemie, dann das katastrophale Management dieser Pandemie, dann gibt es plötzlich einen Krieg in nächster Nähe und jetzt haben wir galoppierende Inflation. Und Gott sei Dank ist der Putin so freundlich gewesen, die Ukraine zu überfallen, weil jetzt ist der Putin natürlich an allem schuld, insbesondere in der Inflation. Und das ist natürlich eine ganz grobe Fehleinschätzung. Es ist keine Frage, dass die Pandemie und die damit verbundenen Lieferschwierigkeiten, Bruch von Lieferketten und dergleichen und jetzt auch der Krieg zu einer Verknappung in bestimmten Segmenten führt und dass das als Preistreiber wirkt. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Aber die Inflation oder die Geldentwertung, sagen wir lieber so, ist ja kein Phänomen, das erst mit der Pandemie oder mit dem Krieg über uns hereingebrochen ist, sondern das liegt ja lange, die Wurzeln liegen lang zurück und wir haben ja auch schon vor 2 Jahren mit beachtlichen Preissteigerungen zu tun gehabt. Wenn jetzt viele, wie zum Beispiel der Herr Frey vom Standard, der am 30. einen Artikel geschrieben hat unter dem Titel Was ist an der Inflation eigentlich so schlimm? Und kurz zusammengefasst, die Antwort gibt eigentlich gar nichts. Da muss man sagen, wenn man sich überlegt, was nur moderate Inflationswerte schon bedeuten, aber was die mit der Kaufkraft oder mit den ersparten Vermögen anrichten, dann nur ein paar Zahlen. Bei einer 2%igen Inflation, das ist der Wert, den die EZB als ihr Inflationsziel ausgibt, sind nach 10 Jahren 16,6% ihres angesparten Geldes kaufkraftmäßig futsch. Also wenn Sie da einen Stapel 100er liegen haben, dann können Sie sich von 16,6% dieser Stapel nach 10 Jahren verabschieden. Bei 3% sind es schon 24% und bei 5% sind es 37% und gegenwärtig lese ich heute mal schon über 6%. Das heißt, das sind nach 10 Jahren die Hälfte ihres Geldes weg. Der Herr Frey hat in seinem Artikel, wo man glauben könnte, den hat die Frau Lagarde ihm diktiert und er hat das einfach aufgeschrieben, was ihm die Tante erklärt hat. Da steht drinnen, dass die Inflation, die Teuerung insofern überhaupt kein Problem ist, also die Löhne und Gehälter ohnehin nachgezogen werden. Super, nicht? Dass das natürlich wesentlich später passiert, als dass die Preise davonlaufen, das ist der eine Punkt. Aber was man auch nicht übersehen darf, und das hat der Herr Frey geflissentlich getan, dass man eine Bestandsgröße von einer Flussgröße unterscheiden muss. Es ist zwar richtig, dass ein Lohnverlust durch nachträgliche Lohnerhöhungen, also Lohnverlust durch Inflation, durch nachträgliche Lohnerhöhungen teilweise aufgefangen wird. Aber was passiert mit dem bereits angesparten Geld? Also wenn Sie jetzt 100.000 Euro oder wurscht wie viel in einer Lebensversicherung oder auf einem Sparbuch oder in einem Bausparvertrag stecken haben, dann ist das ist perdu, das ist weg, das gleicht Ihnen kein Mensch aus. Frau Lagarde sagt dazu, tut euch nichts an, viel wichtiger ist, ihr habt einen Job, tut es nicht um die Ersparnisse weinen. Also als ob das eine Entweder-Oder-Entscheidung wäre, was natürlich völlig absurd ist. Eine Zahl noch, dass die diese inflationäre Tendenz besonders deutlich markiert. Der Euro wurde im Jahr 2 als Geld, als Bargeld eingeführt. Das ist jetzt 20 Jahre verfügbar. Und in dieser Zeit hat der Euro gegen das Gold, und Gold ist eigentlich eine Währung, die seit Menschengedenken immer stabil war, 87% seiner Kaufkraft verloren. 87%. Nur dazu zum Gold. Für Gold, für eine Unze Gold hat man in der römischen Kaiserzeit, also vor rund 2000 Jahren, ein komplettes Herrenoutfit gekriegt, inklusive Sandalen, modischen und was man halt gebraucht hat damals als nobler Herr. Und für, heute kostet die Unze, glaube ich, 1750, oder möge mich wer korrigieren, wenn es nicht stimmt. Also für 1750 Euro kriege ich heute auch ein total schickes, modisches Outfit. Nicht? Also ich kriege Schuhe, ich kriege ein Hemd, ich kriege einen Anzug, kein Problem. Das heißt, das Gold hat seinen Wert über 2000 Jahre gehalten. Die Papierwährung Euro hat schon in 20 Jahren 87% seiner Kaufkraft verloren. Jetzt sollte man bei jedem Thema, über das man redet, eine klare Begriffsbestimmung machen. Wenn der Begriff oder das Phänomen Inflation angesprochen wird, dann versteht jedermann darunter Preisinflation. Also Inflation heißt Teuerung. Und das ist im Grunde nicht korrekt, ist nicht ganz korrekt, weil der Begriff Inflation kommt vom lateinischen inflare, aufblähen, und das bezieht sich auf die Geldmenge. Also die Geldmenge wird seit geraumer Zeit jährlich um etwa 10% ausgeweitet. Das betrifft beide Seiten des Atlantiks, also es ist der Dollar nichts besser als der Euro. Man hat im Gleichschritt inflationiert, wenn Sie so wollen. Und das, bitteschön, ist kein Naturereignis. Ludwig Erhard, der Chef und Schöpfer des deutschen Wirtschaftsbundes, in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister, hat vor vielen Jahrzehnten die Inflation bezeichnet als kein Naturereignis oder kein göttlicher Fluch, der über uns hereinbricht, sondern die Folge einer, wie er sich ausgedrückt hat, leichtfertigen oder sogar kriminellen Geldpolitik. Das heißt also, Inflation kommt nicht über uns und ist ganz bestimmt kein mit dem Kapitalismus oder mit einer freien Marktwirtschaft zwingend vergesellschaftetes Ereignis, sondern Inflation wird gemacht. Und jetzt muss man sich fragen, warum wird sie gemacht, wie wird sie gemacht und was hat es damit auf sich? Nur ein Gedanke dazu. Inflation kann es in einem Warensystem, in einem Bartersystem, wo eine reine Tauschwirtschaft besteht, niemals geben. Also wenn ich als Schuster meine Schuhe gegen einen Scheffel Weizen tausche, dann wüsste ich nicht, oder umgekehrt, ein anderer hat ein paar Ziegen und möchte dafür einen Anzug, dann gibt es da keine Möglichkeiten, dass es irgendeine Form von Inflation kommt. Also zu einer Form von Inflation kommt. Inflation kann immer nur dann geschehen, wenn es ein Zahlungsmittel gibt. Das Zahlungsmittel hat ja natürlich einen gewaltigen Vorteil. Die Wirtschaft wurde wesentlich erleichtert dadurch, dass jetzt der Schuster eben jetzt nicht an Bäcker suchen muss, mit dem er tauschen kann, Brotlaibe gegen Schuhe, sondern es gibt ein intermediäres Mittel, das allseits begehrt ist, sehr flüssig ist, also das flüssigste aller Waren ist das Geld. Jeder möchte es haben, weil er weiß, er kann es am nächsten Tag gegen die Dinge eintauschen, die ihm wichtig sind. Ist eine tolle Erfindung, wenn man so will. Allerdings haben die Machthaber relativ früh erkannt, dass es sehr zweckmäßig ist, sich die Herausgabe zu monopolisieren, also sprich die politische Macht dazu zu nutzen, auch das Geldwesen zu kontrollieren. Der Schöpfer des Rothschild-Bankensystems, Amschel Rothschild, hat schon im 18. Jahrhundert festgestellt, solange ich die Möglichkeit habe, das Geld zu kontrollieren, ist mir vollkommen wurscht, wer die Gesetze macht. Also wer die Macht über das Geld hat, hat eigentlich die Macht über fast alles. Das muss man im Hinterkopf haben. Also die Geldproduktion, die Kontrolle über die Geldproduktion zu haben, ist ein Herrschaftsinstrument par excellence. Das führt zu dem Punkt, dass man das Phänomen eines Monopols betrachten muss. Wir wissen alle, dass Monopole, egal worum es geht, immer gut sind für den, der es kontrolliert, und immer schlecht sind für die anderen, die es nicht haben. Weil wenn ich jetzt beispielsweise der monopolistische Anbieter von Sportwagen wäre und es gibt keinen anderen, dann kann ich eigentlich für meine Sportwagen verlangen, was ich will, und jeder, der sie einbietet, muss einen Sportwagen haben, wird an mir nicht vorbeikommen. Das gilt für jede Ware. Nachdem aber Geld, und das bitte muss man sich immer vergegenwärtigen, auch nur eine Ware ist, eine besondere Ware in bestimmter Hinsicht, aber auch eine Ware, deren Wert halt einerseits von der Menge, die verfügbar ist, und andererseits von der Qualität dieser Ware abhängig ist. Wenn ich da ein Monopol habe zur Herausgabe, dann ist klar, dass ich als Monopolist meine eigenen Interessen über die aller Geldnutzer stellen kann. Also wenn ich Geld herausgeben kann, praktisch aus dem Nichts schaffen, jetzt mit der Geldproduktion, die heute halt über die Notenpresse erfolgt, oder jetzt noch einfacher mit elektronischen Mitteln, wo ich einfach nur Aufbuchungen auf dem Konto mache, das kostet praktisch nichts. Im Gegensatz zur Goldförderung kostet die Geldproduktion in einem Schuldgeldsystem, in dem wir leben, heute ja gar nichts. Dann ist die Verlockung natürlich sehr groß für denjenigen, der über die Geldproduktion wacht, jede Menge zu produzieren, die ihm oder seinen Klienten wichtig ist. Und genau das passiert auch. Zum Gold nur ein Punkt, damit man die Größenordnungen kennt. Die heute verfügbare oder bereits geförderte Goldmenge, die im Laufe der Menschheitsgeschichte heutzutage gebracht wurde, wird auf einen Würfel von 22 Meter Seitenlänge geschätzt. Das entspricht einem Wert von ungefähr 10 Billionen Euro. Zu heutigen Preisen bewertet, 10 Billionen Euro. Nur im Vergleich dazu, die Kryptowährung Bitcoin, die sicher jeder von Ihnen kennt, liegt bei ungefähr 600 Milliarden. Also da ist ein gewaltiger Unterschied. Nicht? Also nach wie vor ist Gold der Währungsanker, oder wenn man so will, die massivste Möglichkeit, sein Geld vor Inflationierung zu schützen, ist nach wie vor das Gold, Entschuldigung. Ich habe schon kurz gesagt, also Geldmenge wird von vielen beachtet. Alle schauen darauf, wie viel produzieren die Notenbanken jedes Jahr mehr, aber die Geldqualität wird dabei außer Acht gelassen. Dazu wiederum ein Beispiel aus der Geschichte, der römische Denarius, das war eine Silbermünze, ist im Laufe von, ich glaube es waren 400 Jahre, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Laufe von 400 Jahren praktisch total entwertet worden. Geldentwertung war zur Zeit, wo man noch mit Münzen, also wo noch Münzgeld verwendet wurde, nicht ganz so einfach wie im Papiergeldzeitalter. Damals mussten die umlaufenden Münzen eingesammelt werden, eingeschmolzen und der Edelmetallgehalt reduziert werden. Das ist relativ kompliziert, aber immerhin, Inflation ist so gesehen jetzt kein Phänomen der Papiergeldzeit. Das gab es schon in der römischen Kaiserzeit, indem man eben diese Silbermünze so weit verschlechtert hat, dass sie letztendlich ihre gesamte Kaufkraft verloren hat. Jetzt kann man fragen, warum wird bewusst Inflation herbeigeführt? Wer hat Interesse dran und wer sind dann die Profiteure und wer sind die Blöden? Da gab es einen französischen Wirtschaftswissenschaftler namens Cantillon, nach dem ein gleichlautender Effekt benannt ist, der Cantillon-Effekt, der Folgendes besagt: Wenn ich die Geldmenge willkürlich erhöhe, dann geht es nicht so, dass das wie ein Tsunami praktisch über die gesamte Ökonomie drüber läuft und jeder zur gleichen Zeit halt mit dem neuen Geld beglückt wird, sondern dann müsste man sich vorstellen, so wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dieser von dem Stein gehen dann konzentrische Wellenbewegungen aus. Also sprich, wer hat als erster die Liquidität? Das sind die Banken natürlich, das Bankensystem und die Politik. Und dann sickert dieses Geld eben erst in die Peripherie durch mit dem Effekt, dass derjenige, der die neue Liquidität zuerst in die Finger kriegt, damit noch zu alten Preisen auf Einkaufstour gehen kann. Also derjenige, der zuerst das Geld hat, kann damit zu alten Preisen wunderbar Projekte verwirklichen oder seinen Interessen Vorschub leisten. Und je länger das dauert, bis das dann an die Peripherie hinaus sickert, also die Wettetant an der tschechischen Grenze, die wird es als letztes kriegen, die ist aber dann schon mit den höheren Preisen konfrontiert, die durch das zusätzliche Geldangebot ausgelöst wurden. Also das heißt, ich habe, wenn Sie so wollen, einen Umverteilungseffekt von der Peripherie ins Zentrum oder anders ausgedrückt von unten nach oben. Weil natürlich die Leute, die ohnehin schon relativ wohlhabend sind, als erstes dieses Geld kriegen, damit dementsprechende Projekte vorantreiben können und dann noch reicher werden. Das bringt die Gefahr mit sich, dass die zu Recht bestehende Bemerkung, dass also die Großkopferten davon profitieren und die Armen dadurch draufzahlen. Das bringt wiederum den Staat auf den Plan oder ruft den Staat auf den Plan oder chronische Umverteiler, die dann natürlich sofort wieder genau wissen, was man da machen muss, also zum Beispiel Steuern erhöhen oder mehr Umverteilung. Jedenfalls im Endeffekt läuft das wiederum auf eine Aufblähung des Staates hinaus. Also Insofern ist die Inflation besonders gefährlich, weil sie dem Staatswachstum, das ja ohnehin jetzt unser größtes Problem ist, weiter Vorschub leistet. Dazu auch wieder nur eine Zahl: Als die Einkommensteuer in Österreich eingeführt wurde, war sie bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 bei 5%. Wir haben heute einen Höchststeuersatz von 55%, also das Elffache. Allein das signalisiert ja jedem, der sich nur ein bisschen damit beschäftigt, ein gewaltiges Staatswachstum, weil natürlich mit dieser riesigen Steuermenge, die da zusätzlich reinkommt, alle möglichen Dinge tun kann. Ich kann Genderwissenschaftler bezahlen, ich kann Gleichstellungsbeauftragte und Fahrradbeauftragte und ich weiß nicht was alles an Orchideenjobs schaffen, die alle eines gemeinsam haben: sie liefern keine Wertschöpfung. Weil die Wertschöpfung findet von demjenigen statt, der draußen an der Drehbank steht und ein Werkstück macht, oder vom Installateur, der ein Rohr verlegt, oder vom Architekten, der ein Haus baut. Aber sicher nicht von den Staatsbediensteten in den Kanzleien, die sich solche Dinge ausdenken. Also es gibt Draufzahler und Profiteure. Ein besonders klar ins Auge springender Effekt einer inflationären Geldpolitik ist der Umstand: Wir haben lange Zeit erlebt, dass die Konsumpreise nur moderat gestiegen sind. Sie sind gestiegen, aber es war nicht wirklich ein Drama, also so wie es jetzt ist. Ich möchte noch ein paar Dinge zum Besten geben, die die Presse vorige Woche veröffentlicht hat. Wir haben augenblicklich, was ich Ihnen jetzt sage, bezieht sich immer auf die Teuerung eines jeweiligen Segments gegenüber dem Vorjahr, also ein Jahresabstand. Beim Heizöl leicht 118% plus. Beim elektrischen Strom 64,5, beim Gas 79%, beim Dieselöl 55%, ein Moped kostet um 19,3 mehr, Erdäpfel 12,6%, Paradeiser 11%, Blumentopf Erde 7,7% und so weiter und so weiter. Also diese Teuerungen haben wir jetzt, die waren vor nicht allzu langer Zeit noch deutlich moderater. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass diese inflationäre Tendenz sich ja nicht nur auf die Konsumgüter, die man täglich kauft beim Kaufmann, sondern dass diese Inflation in Segmenten stattgefunden hat, die nicht im Warenkorb erfasst werden. Das sind in erster Linie Immobilien. Jeder, der heute Eigentumswohnung kaufen möchte oder ein Grundstück in einer attraktiven Lage, wird feststellen, das ist der blanke Wahnsinn, wie die Preise sich entwickelt haben, oder im Aktienmarkt oder bei Edelmetallen. Also man kann das ja invers sehen. Also entweder man sagt, der Goldpreis ist gestiegen, wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, dass der Preis des Geldes im Vergleich zum Gold gesunken ist. Das ist eine Frage, wie man es betrachten will. Aber Tatsache ist, dass heute ein Normalverdiener oder selbst ein Ehepaar von Normalverdiener sich kaum mehr eine vernünftige Eigentumswohnung irgendwo kaufen kann. Kürzlich hat mir ein Freund aufmerksam gemacht, der in Berchtoldsdorf wohnt, da ist ein neues Objekt gebaut worden, ein sehr schönes Objekt. Da wurde eine 138 Quadratmeter große Eigentumswohnung um 1.050.000 Euro angeboten. Also ich frage mich, wer außer einem Russen, der gerade noch abgehoben ist und von Rosneft oder ich weiß nicht wo, das Geld in die Geldkoffer mitgenommen hat, wer kann sich das kaufen? Und das wiederum hat aber wiederum eine sehr negative Wirkung auf die lange Sicht. Also es ist schlecht, wenn die Menschen kein Eigentum bilden können. Weil solange, wir haben in Deutschland und in Österreich das Phänomen, dass ungefähr 50% der Menschen zur Miete leben. Das ist in anderen Ländern, insbesondere im Süden des Kontinents, ganz anders. Also in Italien sind 70%, die über Eigentum verfügen, in Griechenland glaube ich ist noch mehr. Und wenn ich in meinem Eigentum sitze, da kann man kein Landlord dann irgendwelche Geschichten erzählen, sondern dann ist das meins. Und das ist ganz wesentlich für das Mindset, das man da drinnen entwickelt. Also Eigentum bilden können ist wichtig. Mein Vater war ein Handwerker, der war Uhrmacher. Wie das halt damals so war, ich bin Babyboomer, 57 auf die Welt gekommen. Damals war meine Mutter selbstverständlich Hausfrau. Also wenn ein Sprechtag war, sind dort alle möglichen Frauen gestanden, weil natürlich alle Frauen Hausfrauen waren. Das war damals so. Heute ist dem nicht mehr so. Heute arbeiten wir wahrscheinlich doch 80%, ich weiß nicht wie viel, aber sehr viele Frauen sind heute berufstätig. Und meinem Vater als Alleinverdiener war es möglich, eine Eigentumswohnung zu erwirtschaften. Und wie gesagt, war kein Selbstständiger, er war angestellt, eine Eigentumswohnung zu erwirtschaften und sein kleines Häusl im Grünen noch zu erarbeiten. Na schauen, fragen Sie sich einmal, wer kann das heute machen? Heute müssen sich junge Leute, wenn sie akademische Ausbildungen haben, 30 Jahre lang zu zweit in Schulden stürzen, damit sie irgendwo Hütten kaufen können oder eine nette Wohnung von mir aus im 13. Bezirk oder sonst irgendwo, ganz wurscht. Und das wiederum führt dann dazu, dass sehr viele auf Kinder verzichten. Also das ist jetzt nicht nur ein monetäres Phänomen, mit dem wir zu tun haben, dass die Leute halt einfach kein Geld haben oder sich den Urlaub, Luxusurlaub nicht leisten können, jetzt weil die Preise für alles Mögliche steigen, sondern es geht darum, dass die ganze Lebensführung dadurch beeinflusst und zwar negativ beeinflusst wird. Das sollte man nie außer Acht lassen.